Siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel, und die erste Stimme, die ich mit mir hatte reden hören, wie eine Posaune, die sprach: Steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Alsbald wurde ich vom Geist ergriffen, und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer, und der da saß, war anzusehen wie der Stein Jaspis und Sarder, und ein Regenbogen war um den Thron anzusehen wie ein Smaragd, und um den Thron waren 24 Throne, und auf den Thronen saßen 24 Älteste mit weißen Kleidern angetan und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen, und von dem Thron gingen aus Blitze, Stimmen und Donner, und sieben Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron, das sind die sieben Geister Gottes, und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich dem Kristall, und in der Mitte am Thron und um den Thron vier himmlische Gestalten voller Augen vorn und hinten. Und die erste Gestalt war gleich einem Löwen, und die zweite Gestalt war gleich einem Stier, und die dritte Gestalt hatte ein Antlitz wie ein Mensch, und die vierte Gestalt war gleich einem fliegenden Adler, und eine jede der vier Gestalten hatte sechs Flügel, und sie waren außen und innen voller Augen, und sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht, und sprachen: Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Und wenn die Gestalten Preis und Ehre und Dank gaben dem, der auf dem Thron saß, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fielen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron saß, und beteten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und legten ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprachen: Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, und du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Wir haben immer aufs Erste ganz simple Verständigungsprobleme bei der Offenbarung, einfach deshalb, weil wir die Symbolsprache nicht kennen. Dabei haben wir genauso eine Symbolsprache. Wenn Sie ein Kreuz sehen, dann wissen Sie, was mit dem Kreuz gemeint ist, nämlich das Kreuz als das Siegeszeichen Jesu über unsere Schuld, das wir auf unsere Gräber pflanzen. Ist gar kein Problem für Sie, zu wissen, was damit gemeint ist, wenn Sie ein Kreuz aufrichten. Und wenn Sie sehen in einem Laden die betenden Hände von Dürer, dann sagen Sie, das drückt für mich etwas aus, diese Hände. Für einen, der das Symbol nicht kennt, sagt: Was sind das für komische Hände? Möchte der ein Dach bilden oder was? Aber Sie kennen das Symbol und sagen, das bedeutet beten. Und so gab es natürlich früher andere Symbole, die für diese Menschen ungeheuer sprechend waren und viel bedeutet haben. Und da müssen wir manchmal zurückgreifen, Erklärungen zur Hand nehmen, müssen uns den Kopf zerbrechen, was das bedeutet für uns. Besonders wenn es um die unsichtbare Welt Gottes geht, die man nicht mit unseren Begriffen und Erfahrungen beschreiben kann. Wie soll man das auch machen können? Darum tun wir etwas schwer. Es ist aber überhaupt kein Problem, ein wenig diese Symbole für uns wieder sprechend zu machen. Sie müssen sich vorstellen, die haben eine ganz lange Tradition gehabt, etwa im Tempelgottesdienst Israels, dieses Brot, das auf dem Altar lag, und dieser Leuchter, der Siebenarmige. Wenn Jesus widerspricht, ich bin das Licht der Welt, hatte das eine Symbolik von dem Erlebnis des Gottesdienstes her, so wie Sie die Kerze in Advent als ein Symbol haben, das in Ihrem Leben ja sicher auch schon viel angerührt hat. Diese Symbole spielen für uns eine große Bedeutung, haben die, und eine große Rolle. Und wir wollen einfach wissen, dahinter steht etwas Reales und Sichtbares. Ja, geben wir es da drüben noch weiter für die, die es noch nicht haben, dass man es mal in der Hand gehabt hat, wer es noch nicht kennt. Das Zweite, was hier immer wieder schwierig ist, ist, dass manche Leute bei der Offenbarung versuchen, das in unseren Jahresablauf hineinzubringen, in den Ablauf unserer Zeit. Sie suchen also in der Offenbarung, genauso wie man bei einem Fahrplan sagt, aha, morgen früh der Zug geht 8.06 Uhr nach Frankfurt, und die wollen wissen, wie geht das jetzt, in welchem Kapitel stehen wir heute im Jahr 1987 und was kommt. Das hat ja Jesus ausdrücklich gesagt, dass das nicht möglich sei. Grundsätzlich muss das uns einmal klar sein, denn er sagt nicht einmal, Jesus als der Sohn Gottes wüsste die Stunde, wann das Ende der Welt ist. Darum ist es uns grundsätzlich unmöglich gemacht, auch nur in etwa genau das zu erahnen, wann das kommt. Hinzu kommt, dass die Offenbarung wahrscheinlich gar nicht unmittelbar den Hintergrund gibt für diesen Ablauf. Wenn Johann Albrecht Bengel, dessen 300. Geburtstag wir dieses Jahr feiern, gesagt hat, dass diese Zahlen doch sehr bedeutsam sind, dann war es ein großer Respekt vor der Bibel, und es steht uns auch nicht an, einen solchen Bibeltheologen wie Johann Albrecht Bengel zu richten, wie so manche leichtfertig das tun. Es war bei ihm bestimmt nicht Neugier, und es hat auch bei den Gläubigen zu dieser Zeit überhaupt nie eine Rolle gespielt. In dem Jahr, das Bengel errechnet hat, hat es überhaupt nicht eine Diskussion gegeben. Für die Leute war das nie ein fixiertes Datum gewesen. Etwa in Korntal wurde das überhaupt nie in diesem Jahr 1836 diskutiert. Jetzt sind wir eigentlich enttäuscht, dass das nicht so kam. Sie wussten genau, dass das nur einfach der Treue der Bibel einmal nachgegangen war. Sondern jetzt kommt ein wesentlicher Beobachtungspunkt. Die Leiden, die der Johannes sieht in der Zukunft, die sind so schrecklich und so schwer, so unheimlich, dass er sie immer wieder unterbricht in der Darstellung und dazwischen einen Durchblick zeigt in den Himmel. Damit wir wissen, Gott hat die Dinge in seiner Hand. Ich halte das für ganz wichtig, wenn wir jetzt im 4. Kapitel etwa diesen Durchblick haben zum Thron Gottes, dass sich gerade damit die Offenbarung unserem Zeitablauf entzieht und sagt, guck mal weg von der Welt, blick einmal zuerst durch in den Himmel. Wir haben schon im Kapitel 7 wieder so einen Durchblick, wo plötzlich die Zeitereignisse der Welt unterbrochen werden, werden nicht mehr im Ablauf dargestellt und der Blick weitet sich wieder und man sieht wieder den Thron Gottes und die Schar derer, die schon vollendet sind, stehen um den Thron und haben ihre Palmen in den Händen und jubeln Jesus, dem Sieger, zu. Und wir haben das später wieder. Das ist auch der Grund, warum ich ein wenig zurückhaltend bin, zu genaue Lehren vom Ende der Welt zu haben. Manche können es ja besser als ich und wissen es genauer. Also ich bin sehr zurückhaltend und würde mich auch hier nicht zu weit hinaus aus dem Fenster lehnen, weil ich meine, lass das einmal, was uns Gott sagt, ist entscheidend wichtig in der Offenbarung. Es kommen schreckliche Leiden über die Welt, die wollen wir der Reihe nach noch zur Kenntnis nehmen, aber im Himmel ist der Thron Gottes nie gefährdet. Und Gott hat die Geschicke dieser Welt in seinen großen Plan eingebaut. Vorbemerkung war das, und das ist wichtig, wenn wir jetzt im Kapitel 4 auf einmal durchblicken, durch die Dinge dieser Welt, durch die sichtbare Wirklichkeit unserer Welt, die uns umgibt. Danach sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel. Für uns ist das so schwer, wir sehen ja immer nur die Todesmauer. Wir haben uns auch mit Herrn Däubler da am Telefon noch vorher unterhalten, vor diesem Dienst, warum eigentlich die jungen Leute heute so verzweifeln. Sie kennen natürlich den Tod nicht, darum fürchten sie das nicht. Das ist vielleicht das Albernste an der Geschichte. Aber sie weichen den Schwierigkeiten aus und flüchten dann in den Tod. Und wir stehen vor der Todesmauer und sehen da nichts mehr. Da blühen die Fantasien, die verrücktesten Meinungen am Tod werden tradiert und weitererzählt. Für uns Christen ist wichtig, dass wir durch die Todesmauer hindurchsehen. Und was der Johannes sieht, ist, dass er plötzlich die unsichtbare Welt Gottes erkennt. Wir Christen können konkret reden über das, was die unsichtbare Wirklichkeit ist, die uns umgibt. Nämlich, Gott ist real da, auch wenn wir ihn nicht sehen. Und genau auch im Augenblick des Todes brauchen wir nicht zu schweigen, sondern wir können etwas sagen, was dort gläubige Leute erwartet, wenn sie sterben. Und darum bin ich so froh, und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel. Nicht irgendwo fern, sondern hier unmittelbar, wo dieser Johannes auf Patmos lebte, zeigt ihm Gott diesen Blick, die unsichtbare Wirklichkeit, so wie ich es immer nennen kann, ist ein komisches Wort, die unsichtbare Wirklichkeit. Aber etwas Reales um uns her ist da, wir wissen darum, auch wenn wir das nicht sehen. Und wir wissen, dass wir durch hinter den sichtbaren Dingen, auch hinter dieser ganzen herrlichen Frühlingswelt, unmittelbar die Welt Gottes wissen. Und das, was Johannes uns jetzt zeigt, ist darum für uns brennend aktuell. Jetzt verstehen Sie, warum ich vorhin so viel Mühe mir gab, Ihnen zu sagen, es geht gar nicht dem Johannes so arg um den Ablauf, um die zeitliche Fixierung, die uns immer brennend interessiert, wo stehen wir? Das hat uns Gott verwehrt. Sonst geht uns einmal darum, zuerst sehen zu werden, dass hinter den Abläufen dieser Welt, hinter dem, was in Genf verhandelt wird und hinter dem, was an Krankheiten die Ärzte feststellen, Gottes Thron steht. Sieh ihn doch. Und ich wollte Sie heute Abend zu fröhlichen, jubelnden Leuten machen, die sagen, Jesus Christus herrscht als König, alles wird ihm untertänig, alles legt ihm Gott zu Fuß. Die Offenbarung ist ein Trostbuch, haben wir gesagt, für angefochtene Leute, die in dieser Welt im Martyrium stehen, in der Verfolgung des Römerreiches und die sich freuen, dass der Thron Gottes feststeht. Und das sind keine Visionen, die der bloß hat, sondern wirklich von Gott gezeigte reale Dinge, die er als Mensch schauen darf, so wie wir sie einmal sehen dürfen, wenn wir durch die Todestür hindurch gehen. Die Türe ist offen, die Tür war aufgetan. Die Tür ist offen, er kann sie sehen. Er erzählt es uns, es sind keine Gedankenspiele und keine Fantastereien, sondern es ist das, was Gott ihm zeigt, ihn schauen lässt. Im Vers 2, alsbald war ich vom Geist ergriffen, der Geist Gottes bei Johannes gibt ihm die Augen, die unsichtbare Welt erkennen zu können. Und diese Stimme wie eine Posaune, das war ein durchdringendes Rufen, steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Das heißt, ich will dir zeigen, was nach den schrecklichen Abläufen der Leidensperiode der Welt noch passiert. Im Vers 1 am Ende, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Ich glaube, in Ihrer Übersetzung heißt es überall soll. Können Sie genauso übersetzen, was nach diesem geschehen muss. Es ist das göttliche Muss, dass die schweren Dinge in dieser Welt passieren. Warum? So wie Jesus leiden musste. Sie denken vielleicht manchmal auch so, das ist wie ein Schicksal, das sich vollenden muss. Nein. Sondern die Bosheit dieser Welt muss reifen, so wie ein Apfel am Baum reift. So muss in der Weltgeschichte Gottes Erbarmen sichtbar werden, aber gleichzeitig auch das Nein des gottlosen Menschen. Und die Zerstörung dieser Welt wird sichtbar, weil dieser Mensch, der sich von Gott losgerissen hat und sich empört hat, auch seine ganze Bosheit offenbar macht. Ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Der Ablauf der Geschehnisse ist nicht zu umgehen. Und deshalb ist es natürlich eine Frage, die eben von einem blinden, gottlosen Menschen kommt, wenn er sagt, warum passiert so viel Schweres? Ja, warum? Weil der gottlose Mensch in dieser Welt so viel zerstört, so viel tut, weil ihm Gott so viel Freiheit gibt. Ist doch nicht Gott, der das macht. Und das heißt ja am Ende, dass Gott sogar dem Antichristen so viel Raum gibt. Und dass der Drache auch das Jesuskind fast verschlingen kann. Im Leidensweg Jesu. Das ist alles möglich und das muss geschehen, damit es offenbar wird in dieser Welt. Es ist eine innere Notwendigkeit, dass das Böse ausreift. Vers 2, ich wurde vom Geist ergriffen und dann sieht er und was ihn beschäftigt, das ist immer wieder sein Thema. Er will ja im Grund nicht über die schrecklichen Katastrophen der Welt berichten. Und das soll auch nicht unser Thema sein. Man ist ja wirklich gespannt, was in dieser Welt der Mensch noch alles tun kann. Und wenn die Leute als empört zusammenstehen und sagen, Mensch, hast du es auch noch gehört, was da wieder passiert ist? Wir werden immer wieder entsetzt sein, was der Mensch alles an Unmenschlichkeit noch fertig bringt. Und meine Frau und ich, wir waren wieder ergriffen, wie wir den Ben-Hur-Film angesehen haben. Wie die im Römerreich ja wirklich keine Teufelei und Schikane und Unmenschlichkeit ausgelassen haben. Es ist halt immer witzig, wenn man halt von den Schrecklichkeiten des Dritten Reiches erwähnt oder in Südafrika. Aber die Menschengeschichte war ja immer eine furchtbare. mit welch einer sadistischen Freude hier Menschen, die nichts getan haben, die gegen jedes Gefühl der Gerechtigkeit gefoltert und gequält wurden und entmenscht wurden, wie diese Mutter den Aussatz bekommt von die unschuldig. Und wenn Sie das gesehen haben, haben Sie mitgelitten. Und dass das alles in der Weltgeschichte drin ist, das sollen Christen wissen. Und wir sehen doch an diesen Dingen wieder vorbei und wissen, dass der Thron Gottes steht. Und siehe, ein Thron stand im Himmel, auf dem Thron saß einer. Jetzt kommt natürlich die Frage, wie hängt das zusammen, dass Jesus die Macht hat auf dem Thron und alle Gewalt, warum fällt er diesen Geschehnissen nicht ins Schwert und warum hält er das nicht auf? Das beschreibt ja dann die Offenbarung sehr ausführlich. Aber wir wollen das wissen, der Thron steht fest. Und die Gemeinde hat die Aufgabe, dass sie heute und im Lauf der Jahrhunderte die Loblieder Jesu singt und es vor der Welt unerschüttert tut, so wie es die Verfolgten taten auf dem Weg zur Hinrichtung, so wie es die auf dem Schmerzenslager tun, so wie wir es an den Gräbern tun. Wir singen dem, der auf dem Thron sitzt, unser Loblied zu. Und das ist das geheime Thema der Offenbarung. Und wenn Sie das sich notieren, wenn Sie sich anmalen mit dem Farbstift, wenn Sie dran hinkommen, dann haben Sie etwas Wichtiges für Ihre Bibelkenntnis bei der Offenbarung gelernt. Und deshalb, mancher, der Ihnen vorgibt, etwas verstanden zu haben von der Offenbarung, Sie streiten sich mit irgendeinem Sektenhäuptling herum, der Ihnen ein paar vorwitzige Gedanken aus der Bibel herauslesen will, aber er hat dann das nicht erkannt. Und das steht so im Mittelpunkt. Und Sie waren ja vielleicht auch beeindruckt, wie wir es in unseren letzten beiden Bibelstunden beim Kapitel 1 gemerkt haben, wie der Blick immer auf Jesus ruht. Wir haben bis jetzt überhaupt in der Offenbarung noch nichts anderes gesehen. Das war das erste Thema, Kapitel 1 voll. Und es wäre bei den Sendschreiben ganz wichtig, dass die erste Liebe nicht verloren wird und dass die Treue bei Jesus erhalten wird. Und ich stehe vor der Tür und klopfe an und ich habe vor dir gegeben eine offene Tür. Und wieder in Kapitel 4, wir sind immer nichts anderes, als dass der Blick auf Jesus, dem Herrn ruht, dem alle Gewalt gehört im Himmel und auf Erden. Und ein Thron stand da. Schade ist, dass die Luther-Übersetzung hier im alten Text natürlich sehr schwer verständlich ist, wenn es da heißt, ein Stuhl stand da. Da stellt sich einer irgendeinen uralten, klapprigen Stuhl vor. Ein Thron stand im Himmel. Natürlich ein großer, herrlicher Thron. Und auf dem Thron saß einer. Heißt da auch bei manche alte Lutheraner anders. Nicht so, einer, das heißt auch so. Der Schöpfer der Welt. Der Richter der Welt, der König der Welt, das ist ja mit diesem Einer gesagt, er will es mit einem Begriff gar nicht stehen lassen. Das ist unaussprechlich, diese Gestalt, die er sieht in der Herrlichkeit. Und das ist ja nur ganz knapp angedeutet. Und wenn Sie so schnell die Bibel lesen, dann wird das Ihnen auch nicht deutlich in seinem ganzen Gewicht. Auf dem Thron, da saß einer, wie der Johannes, wie das gesehen hat und wahrscheinlich anderen erzählt hat, da war ja seine Stimme ganz von diesem ergriffen. Er war ja ganz voller Bewunderung, voller Staunen über das, was er angesehen hat. Und als er dann versucht, auch noch die Gestalt Jesu zu beschreiben und er da saß, war anzusehen, wie der Stein Jaspis. Und Jaspis ist weiß und der Sarder ist rot. Und der Regenbogen, das ist jetzt auch wieder komisch, der Regenbogen ist ja in allen Farben, war anzusehen wie ein Smaragd. Ein Smaragd ist wieder grün, ich weiß nicht, welche Edelsteine Sie zu Hause in Ihrem Nachttisch liegen haben, aber vielleicht darf ich es Ihnen sagen. Sicher spielt das beim Johannes jetzt eine Rolle mit der Symbolik. Wenn der Stein Jaspis weiß ist, ist es in der Offenbarung immer das von Reinheit. Hat ja bei uns auch noch eine Symbolik, wenn man Kindersärge nimmt und weiß anstreicht. Und der Sarder als rot, das ist die Eifersucht gegen das Böse. Das Nein Gottes gegen das Böse. Und grün ist immer die Farbe der Treue. Über dem Regenbogen, da sieht der Johannes, und das ist jetzt schön, über dieser Welt der Zerstörung, der Welt der Empörung, der Welt, die sich auflehnt gegen Gottes Herrschaft, da steht der Regenbogen, in dem Gott ja seine ganze Güte über der Welt abgebildet hat. Ich weiß auch, wie Regenbogen entstehen. Ich habe es auch schon beim Wasserschlauch, beim Autoputzen gemerkt, dass es einen Regenbogen geben kann, wenn man ihn richtig hält. Und trotzdem war mir es immer so, wenn ich ein Kind war, muss ich dran denken und meine treue und liebe Oma nach einem Gewitter den Regenbogen sah, stand sie bewegt und sah, Herr, deine Güte wird mir so groß. Er hat seinen Bogen in die Wolken gehängt, dass er nicht mehr kriegen will mit den Menschen, sondern seine Liebe offenbaren will. Und ich finde das groß, wenn wir auch diese Symbole wieder so deuten, wie sie uns Gott geben will, als Zeichen seiner Güte. Und da sieht Johannes über dieser Welt der Zerstörung den Regenbogen in der Treue Gottes, in diesem leuchtenden Grün. Und um den Thron waren 24 Thronen, auf den Thronen saßen 24 Älteste mit weißen Kleidern angetan und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. Da unterscheiden sich die Ausleger, das gibt es häufig in der Offenbarung, dass da verschiedene Meinungen sind. Wer sind diese Älteste auf den Thronen? Ich schließe mich der Auslegung an, die sagt, es handelt sich bei diesen 24 um 2 mal 12, das sind die Vertreter der Stämme Israels und die Apostel des, also die Stämme des alten Bundes und die Apostel des neuen Bundes. Die Vertreter der Gemeinde, die unmittelbar um den Thron Jesu sind. Und das ist für uns wichtig, dass unser Platz unmittelbar beim Thron Jesu ist. Und ich will das noch einmal sagen, wenn wir sterben, hat uns Jesus diesen Platz bereitet. Ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und es wird in der Offenbarung gesagt, dass die Engel weiter weg sind als die Ältesten vor dem Thron. Die umgeben den Thron immer. Er will uns ganz nah bei sich haben. Wir werden Jesus sehen, werden ihm unser Lob singen. Ich glaube nicht, dass die vollendeten Gläubigen im Grabe ruhen, sondern dass sie beim Herrn sind, werden bei ihm sein, werden den Tod nicht schmecken. Ich will das jetzt nicht nochmal im Ganzen aufrühren, sondern hier wird der Blick gezeigt, da jetzt sind sie schon vor dem Thron Gottes. Sie haben weiße Kleider, das wird auch nachher im Kapitel 7 noch einmal erwähnt. Sie haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Sie sind durch die Vergebung Jesu gereinigte Leute. Sie waren auch notvoll, wie der Petrus mit seinen Versäumnissen und Fehlern, aber sie sind solche, die vollendet sind. Und sie haben auf ihren Häuptern goldene Kronen. Nicht, weil sie besser waren. Darf ich das mal sagen, dass uns das immer auch Not macht bei den Seligsprechungen, wenn Sie das jetzt wieder sehen. Ich meine, dass das ein falscher Weg ist. Sondern wenn Menschen selig gesprochen werden, dann immer nur so aus Erbarmen Gottes unverdient durch das Blut Jesu. Das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Und dann kriegen wir Kronen. Er hat uns zu Königen und Priestern gemacht. Heißt 1. Petrus 2, Vers 9. Das wird hier gesagt. Und von dem Thron gingen Blitze, Stimmen und Donner aus. Ja, da ist also ein ganzes wildes Toben. Die ganzen Naturkräfte toben hier. Und doch sind es Dinge, die die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Wir brauchen uns nicht ängstigen, auch nicht vor den Blitzen und vor dem Donner. Das sind die Boten Gottes, die er sendet, wie und wann er will. Und die Fackeln, die mit Feuer brannten vor dem Thron, das sind die 7 Geister Gottes. 7 ist die Zahl der Vollkommenheit, der Ganzheit. Das ist der Geist Gottes, den er sendet. Und mit dem er wirkt durch die Weltgeschichte hindurch. Und den er ihnen geben will und wozu er sie auch ausrüsten will und vollkommen machen will. Ich hoffe, dass diese knappen Andeutungen genügen, oder sonst unterbrechen Sie mich, wenn jetzt noch Fragen sind. Das sollte einigermaßen für uns sprechend werden. Vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer. Das Meer ist immer ein Bild für die Völkerwelt. In der Bibel beobachten wir immer wieder, dass die Israeliten etwas Sorge hatten um dieses Brausen des Meeres. Die Wasserwogen brausen im Meer mächtig. Ist ja unheimlich, wenn man die Fähre denkt, wo vor Seebrücke sowas passiert. Das Meer bleibt ja immer unheimlich. Untergang der Titanic und so, was man so erfährt. Und dann haben sie gern das Symbol des Meeres genommen und haben gesagt, genau das gleiche Unheimliche in dem Aufbäumen der Wellen ist ja in dem Völkermeer. Wenn man das einmal sieht, wie im Baskenland die Unruhen gehen, in Nordirland, wenn man das mal bei uns wieder erlebt, was dann wieder bei uns an Volks- und Rassenspannungen aufbricht und an Feindschaft und Volksbewegungen, wenn unsere Neckarstadionsordner, den müssen Sie mal sprechen mit dem korpulenten Ackermann, wenn der sagt, wissen Sie, wir können ein paar hundert Polizisten ausstellen. Wenn die Leute wild werden, wir heben sie nicht mehr. Das ist wie ein Meer. Wenn Sie mal sehen, wenn die richtigen Fans wenn die von Bochum kommen und die Hundertschaften der Polizei neben denen vorbeilaufen, rechts und links die eskortieren, damit sie nicht die Schaufenster einschlagen. Was um Völker mehr drin liegt, wir kennen das in unserer friedlichen Demokratie nicht, aber wenn das mal losgeht wieder, die Unruhe und dieses Toben, und da wird gesagt, vor dem Thron Gottes ist dieses Völkermeer klar und kristallen. Da auf einmal sind die Völker durchsichtig und nicht mehr dieses unruhig, wilde, tobende Meer. Wir treffen in der Offenbarung immer wieder mehr einmal als diese wild sich gebärdende Völkerschaft. So wie wir es in der ganzen Welt erleben, in Aufruhren, Revolutionen, Krieg und Zerstörung und Bedrückung. Was in den Völkerwanderungen passiert ist in diesem Jahrhundert, in Vertreibungen, in Besetzung und Ausbeutung. Wir haben das ja in dem ganzen Umfang noch gar nie gesehen. Und dort vor dem Thron Gottes sind die Völker auf einmal in dieser durchsichtigen Weise vor dem Thron Gottes. Und die sind da und singen ihm das Lob und preisen ihn. Gleich dem Kristall und in der Mitte am Thron und um den Thron vier himmlische Gestalten voll Augen vorne hinten. Da merken Sie, wie auch die Übersetzungen sehr viel Missbrauch getrieben haben. Wo ist die Bibel jetzt noch nicht durch? Die Thomson. War die überall? Bei euch noch, dann kommt sie bei euch noch. Frau, du bist da hinten noch über. Da ist die Übersetzung ganz notvoll, wo Luther übersetzt hat, Tiere. Ist es bei manchen, statt Gestalt, Tiere. Nicht? Bei niemand. Bei Ihnen, im Altluther. Und da sind also die vier Tiere. Denken wir mal, was ist denn das? Sind das Bestien oder was? Hat mit Bestien überhaupt nichts zu tun, sondern das sind im Grund wieder, sind es Gestalten. Das ist richtig zu sagen, es sind Figuren, die dort stehen, es sind Bilder, und woher kommen die? Auch das ist ja interessant. Diese Bilder treffen wir nicht nur in Israel, sondern die treffen wir in der ganzen religiösen Welt des damaligen Altertums. Und es war etwa in Babylon so, dass diese Gestalten, Löwengestalt, Stiergestalt, Menschengestalt und Adlersgestalt, ja immer diese unheimlichen Gestalten waren, vor denen die Menschen Angst hatten. Das waren, so treffen wir sie dort, als die Schreckgestalten der Zerstörung. Und deshalb ist das in der Offenbarung so groß, dass plötzlich gesagt wird, dass die ganzen Naturmächte, so sind sie in Babylon eingeordnet, als die Natursymbole, Naturmächte, sind Gott untertan. Es ist nicht so, wie etwa heute wir meinen, dass Tierkreiszeichen oder sowas als Symbole des Aberglaubens verwendet werden. Umgekehrt, nein. Es wird gesagt, alle diese Kräfte, die diese Welt durchwirken, sind unter der Herrschaft Gottes, unterstehen seinem Kommando. Und es sind im Grund Darstellungen in der Offenbarung immer für die vier Himmelsrichtungen, in die diese, nach allen vier Richtungen diese vier Gestalten da sind. In der christlichen Auslegung werden sie dann so gedeutet, dass diese Gestalten um den Thron Gottes, sie sind nicht so wichtig, aber man kann es nochmal weiterführen, der Löwe als der Gestalt der Majestät, dargestellt wird der Stier als das Bild der Kraft, das Antlitz des Menschen als das Symbol der Vernunft, und der Adler als das Bild des Höhenfluges so gebraucht wird. Aber es geht einfach darum, dass die ganze Welt unter der Herrschaft Gottes steht. Und diese vier Symbole deuten das ja nur an. Johannes kann ja das, was er sieht, mit Worten nicht beschreiben. Er kann es nur mit Symbolen wiedergeben. Und diese Gestalten um den Thron Gottes, die rufen, das ist jetzt im Vers 8, heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der da war und der da ist und der da kommt. Mehr braucht die Gemeinde nicht wissen, auch in dem römischen Martyrium, und das hat Johannes denen geschrieben, als dass Gott war, ist und kommt. Und es gibt gar nichts Größeres, als dass wir wissen, der, der gestern war, wird auch morgen sein. Und ich darf mein Leben unter seine Führung stellen. Und das ist der große Lobgesang im Himmel, dass die Zukunft in der Hand Gottes liegt. Und ich unbesorgt in die Zukunft schauen darf. Heilig ist Gott, der Herr, für uns Menschen nicht zu erkennen und zu durchschauen. Der Allmächtige, der Allgenügsame, der alles zu Ende bringt und der seinen Plan hat für diese Welt und der seinen Plan vollendet. Und wenn die Gestalten Preis und Ehre und Dank gaben dem, der auf dem Thron saß, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit, vielen die 24 Ältesten nieder vor dem Thron, vor dem, der auf dem Thron saß, und beteten den an, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit, und legten ihre Kronen nieder vor dem Herrn und sprachen: Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Es ist ganz wunderbar, wie wir hier sehen, wie diese Ältesten da, die um den Thron Gottes sind, plötzlich sagen: Wir brauchen gar nicht mehr unsere Kronen haben, sondern wir wollen nur dir die Ehre bringen und wollen nur dein Lob in diese Welt hineinsingen. Es ist mir wieder wichtig, dass wir den Bogen schlagen zu unserem Leben. Wir stehen noch unter der Todesmauer und die Schatten des Todes fallen über uns. Wir haben selten die Tür offen. Wenn wir es heute Abend für einen Augenblick so getan haben, ein kleiner Spalt, wurde sie uns geöffnet durch den Johannes, dann sehen wir hindurch und die Fragen stürmen auf uns ein: Warum lässt uns Gott nicht mehr von seiner Herrlichkeit schauen? Wir würden heute Abend gerne Lieder singen: Ewigkeit in die Zeit, leuchte hell hinein, dass uns werde klein das Kleine. Ja, das wäre so schön, wenn Sie ein wenig da stehen bleiben an dieser offenen Tür. Und es gefällt uns immer wieder, und ich will das jetzt nur andeuten, weil jetzt eigentlich eine ganze Menge noch kommt, was wir nimmer sagen können, dass wir an dieser offenen Tür stehen und dann, wie Paul Gerhard es uns gelehrt hat, singen: Geh aus, mein Herz, und suche Freud, wo die Schönheit der Welt besungen hat und dann die Sehnsucht durchbricht: O wäre ich da, stünde ich schon, o großer Gott, vor deinem Thron und trüge meine Palmen. Was mir immer so groß wird, übrigens ein ganz herrliches Lied, wenn sie Menschen auf dem Sterbebett begleiten, das Lied: Geh aus, mein Herz, und suche Freud. So von dieser Welt die Brücke schlägt zur Welt Gottes. Und dann wird es auf einmal so schön, dass wir wirklich frei werden von den Ängsten, die sie bedrücken und bedrohen, von dem Belastenden, das auf ihnen liegt. Und sie sagen: Ich will heute schon dieses singen: Ehre sei dir, Herr. Und ich will gar nie anfangen, die Pläne Gottes zu verstehen oder zu begreifen. Wunderbar sind deine Geheimnisse, aber ich will nur deinen geheimnisvollen Wegen nachsinnen und mich freuen, dass du in dieser Welt wirkst, und ich möchte mich dir zur Verfügung stellen, dass du mich gebrauchen kannst zur Ehre deines Namens. Dass nur etwas durch mein Leben am Lob Gottes sichtbar und hörbar wird. Und das ist ja bei den Ältesten dann vor dem Thron Gottes so groß, dass sie dieses Lob Gottes singen. Es ist dann wirklich schade, dass wir in dieser Welt sehr wenig Lob Gottes laut werden lassen, dass wir klagen und jammern und Probleme erzählen, aber das gar nicht sagen, dass doch die Zukunft, die Ewigkeit bei Gott ist und dass er alles in seiner Hand hat und dass alles geschehen muss. Wir werden dann, wenn wir wieder zurück sind von Israel, zu den Siegeln kommen, wie das ist, diese Geheimnisse, die geschrieben sind. Es wird ja erst im Kapitel 6 kommen, die wirklichen Schreckgeschehnisse der Welt. Aber mir war das eigentlich wichtig, dass wir heute Abend noch einmal es so hören und es auch nicht vergessen, dass wirklich die ganze Zielsetzung der Offenbarung ist, die Ehre Gottes zu verkünden und ihn als den souveränen Herrscher uns zu zeigen. Manchmal wäre es wirklich Anlass, dass wir uns schämen, sehr schämen, dass wir als die Gläubigen, die stolz darauf sind, dass wir die Fahne Gottes und seines Wortes noch hochhalten, dass wir so wenig Gottes Ehre verkünden. Und die Ältesten sagen: Von uns muss man gar nicht viel halten, sondern ihm muss man die Ehre geben. Und das wird in der Ewigkeit einmal groß sein. Wir werden in der Ewigkeit überwältigt sein von dem ganzen wunderbaren Heilsratschluss Gottes. So rätselhaft uns vieles hier in dieser Welt war. Wir werden dort nur staunen, wie groß die Liebe und das Erbarmen Gottes ist, wie herrlich er seine Gemeinde auch durch die Leiden hindurchführt, wie groß sein Erbarmen ist, dass er keinen verstoßen hat, der zu ihm schrie, und dass er nie seine Treue gebrochen hat zu denen, die nach ihm verlangten. Das werden wir einmal rühmen, und dass er auch mit uns fertig wurde und dass er uns nicht losgelassen hat. Und das ist auch heute Abend Anlass für uns, hier stehen zu bleiben und zu danken und zu rühmen. Ich hoffe, dass auch die etwas schwierige Symbolsprache Sie nur dorthin geführt hat und auch Ihnen die Brücke geschlagen hat. Und dann war es gut, Herr Däubler, dass wir durch die schrecklichen Geschehnisse hindurch auch das gesehen haben. Wie gut, dass wir mehr wissen vom Ablauf der Welt.